plötzlich ist alles anders. Wir begegnen einem Menschen und fühlen uns zu ihm hingezogen. Große, unbekannte Gefühle überkommen uns. Von einer solchen Begebenheit hat Iwan Turgenew in einer seiner bekanntesten Novellen erzählt. Erste Liebe. Unser Thema heute im Bayern 2 Podcast Buchgefühl, Reden und Lesen. Willkommen, sagt Nils Beindke, zur Lesung und zu einem Gespräch mit der Münchner Schriftstellerin Dana von Suffrin.
Sie lächelte, aber nicht so wie vorher, sondern anders, zustimmend. »Sehen Sie mich an«, wiederholte sie, die Stimme freundlich dämpfend. »Es ist mir nicht unangenehm. Ihr Gesicht gefällt mir. Ich fühle, wir können Freunde werden.« »Gefalle ich Ihnen auch?«, fügte sie schelmisch hinzu.
Es ist ja eine unerfüllte Liebe, die Turgenew, wie er dann später selbst gesagt hat, auf eigenen Jugenderinnerungen basiert hat lassen. Und ich meine, die Geschichte ist auch ein bisschen verwickelt, weil natürlich auch die Familie mit reinkommt, beide Familien. Und ich finde aber wirklich, dass man so diese jugendliche Verzweiflung, aber auch diese Freude, diese Aufbruchsstimmung, ich finde die wahnsinnig berührend, auch wenn ich jetzt qua Identität nichts mit diesem Erzähler zu tun habe.
Dana von Suffrin über Iwan Turgenews Novelle »Erste Liebe«, 1860 in einer Zeitschrift veröffentlicht. Der russische Schriftsteller, einer der Gründerväter des Realismus und gleichzeitig lange im Ausland, im Westen lebend, gehört zum Kreis der Autorinnen und Autoren, zu denen Dana von Suffrin lesend immer wieder zurückkehrt. In diesem Frühjahr erschien Dana von Suffrins Roman »Nochmal von vorne«, die Geschichte einer jüdischen Familie aus München, nominiert für den Deutschen Buchpreis. Und gerade hat Dana von Suffrin eine Anthologie mit 16 jüdischen Erzählungen aus unserer Zeit veröffentlicht, darunter von Dana Vohwinkel und Maxim Biller, der Titel »Wir schon wieder«. Gefragt nach einem Klassiker, der für sie eine wichtige Rolle spiele, antwortete die Schriftstellerin umgehend Turgenew. Ich wollte von ihr zunächst wissen, warum.
Also für mich ist das wirklich ein Autor, den ich eigentlich schon seit der frühen Adoleszenz sehr gerne gelesen habe. Und ich finde, der kann alles. Also der ist lustig, der ist erstaunlich aktuell, finde ich. Ich meine, natürlich ist er ein Begründer des Realismus, aber er ist gar nicht so wahnsinnig realistisch. Vor allem nicht in diesem Werk, das ich mir heute herausgesucht habe.
Erste Liebe.
Genau, Erste Liebe. Das ist schon ein Buch, das auch so ganz stark mit Naturbeschreibungen arbeitet. Also das ist jetzt nicht so ein spröder Weber-Realismus oder sowas, sondern dieser Mann kann eigentlich alles. Und ich staune einfach immer darüber, wie lustig und traurig der gleichzeitig ist und wie viel der uns heute noch zu sagen hat. Und das ist ja eigentlich das, was die Literatur im besten Fall tut. Also dieses Buch zum Beispiel ist, keine Ahnung, vor irgendwann Mitte des 19. Jahrhunderts
ein
geschrieben.
Ein Jugendwerk im Grunde genommen oder inspiriert zumindest noch durch die Erfahrungen der Jugend. Eines der großen Erzählwerke.
Genau, ganz richtig. Und ich finde das komplett nachvollziehbar. Also ich lese das und ich bin kein adliger 16-jähriger Junge Mitte des 19. Jahrhunderts, aus dessen Perspektive diese Geschichte geschrieben ist, und trotzdem kann ich es komplett nachvollziehen und bin wahnsinnig jedes Mal wieder beeindruckt. Ich habe das schon mindestens 10 Mal gelesen und ich entdecke jedes Mal neue Stellen und ich finde es wirklich sehr, sehr berührend. Das ist überhaupt nicht kitschig und ich glaube wirklich, dass jeder Mensch, der ein Herz hat, dieses Buch wirklich nachvollziehen kann.
Was macht es dann auch so zeitlos oder was macht das für heute so auch wichtig oder was erfahren Sie heute auch? Also sozusagen diese Aktualität möchte ich nicht sagen, ist ja ein schwieriger Begriff, aber eben doch, Dana von Suffrin, was erfahren Sie aus diesem alten Text über unsere Zeit?
Also ich habe ja eigentlich so eine geheime These, dass in der Literatur nur so 5, 6 Themen unendlich oft variiert werden. Und das sind halt diese Themen Liebe, Tod, Krankheit, wirklich so das, was uns eigentlich...
Familie.
Genau, Familie, Krieg und so weiter. Aber das sind so, wenn man möchte, menschliche Grundkonstanten, die eigentlich in jedem Leben so ganz, ganz große, einflussreiche Erlebnisse sind oder produzieren. Und Liebe finde ich, also für mich ist das eigentlich das wichtigste Thema und für Turgenev offensichtlich auch. Darum geht es ja immer wieder in seinen Texten. Und ich finde, er hat wirklich einen ganz makellosen, absolut perfekten, kurzen Roman darüber geschrieben. Und zwar um die erste Liebe, in der eigentlich auch gar nicht so besonders viel passiert zwischen den Zweien. Ich will jetzt nicht sagen zwischen den zwei Liebenden, weil es ist letztlich nur einer. Es ist ja eine unerfüllte Liebe, die Turgenev, wie er dann später selbst gesagt hat, auf eigenen Jugenderinnerungen basiert hat lassen. Und ich meine, die Geschichte ist auch ein bisschen verwickelt, weil natürlich auch die Familie mit reinkommt, beide Familien. Und ich finde aber wirklich, dass man so diese jugendliche Verzweiflung, aber auch diese Freude, diese Aufbruchstimmung, ich finde die wahnsinnig berührend. Und auch wenn ich jetzt qua Identität nichts mit diesem Erzähler zu tun habe.
Sie haben schon erzählt, Sie haben dieses Buch in der eigenen Jugend entdeckt. Wie kam dieser Erzähler zu Ihnen? Wie sind Sie auf Turgenev aufmerksam geworden?
Ich weiß das wirklich gar nicht so genau.
Er war plötzlich da, oder?
Ich habe auch das Gefühl, dass der plötzlich da war. Also irgendwie, ich kann jetzt nicht sagen, dass das von zu Hause kam. Da haben wir nicht viel gelesen und schon gar keine Klassiker. Ich habe dann aber, wie so viele junge Leute, irgendwann angefangen, ein bisschen mich in die russischen Klassiker einzuarbeiten. Und das waren dann vor allem Dostojewski und Tolstoi, die ich auch bis jetzt wirklich wahnsinnig gut und wichtig finde. Ich habe diesen Sommer auch nochmal Anna Karenina gelesen. Ich finde, das ist auch etwas, was man ruhig alle paar Jahre machen kann. Und dann bin ich irgendwann noch auf Turgenev gestoßen und der ist mir, glaube ich, mittlerweile fast der liebste dieser Erzähler, weil ich wirklich eben finde, dass der alles kann und er hat wirklich auch die allerschönsten Naturbeschreibungen. Obwohl ich mich überhaupt nicht für Naturbeschreibungen interessiere, bin ich jedes Mal völlig gebannt, wie der einen Sonnenaufgang beschreiben kann oder Licht, das durch Geäst bricht und sowas. Das finde ich wahnsinnig.
Ist das nur ein Autor, der sozusagen in dem, wie er schreibt, fasziniert, oder ist das auch ein Autor, der vielleicht doch klammheimlich irgendwie Spuren, Einflüsse in ihrem eigenen Schreiben hinterlässt, Dana von Suffrin? Sie erzählen ja in ihrem Roman Otto und nun auch nochmal von vorne, zwar nicht von Vätern und Söhnen, um Turgenevs berühmtesten Romantitel zu zitieren, aber von Vätern und Töchtern. Findet der Realismus und diese Form der Beschreibung auch einen Anklang, einen heimlichen im eigenen Schreiben?
Also ich würde mir wünschen, wenn das so wäre. Ich habe übrigens jetzt eine ganz lustige kleine Anekdote. Ich habe vor ein paar Tagen...
Anekdoten sind immer gut.
Ich habe vor ein paar Tagen den neuen Roman vom Kollegen Sven Pfitzenmeier gelesen. Schwätzer heißt er. Und das fängt mit der Geschichte einer Freundschaft an. So zwei ehemalige Junkies, total berührend, aber auch total lustig beschrieben. Und dann plötzlich, viel, viel später im Roman, muggelt sich auf einmal so ein Ich-Erzähler rein. Und das funktioniert ja eigentlich gar nicht, weil wir erst diese autoriale Situation haben. Irgendjemand beschreibt alles, weiß alles und dann kommt der Ich-Erzähler. Eigentlich klappt das nicht. Und ich habe ihn dann gefragt und habe gesagt, das fand ich so toll, aber eigentlich ist es nicht schlüssig. Und er hat dann gesagt, ah ja, das habe ich bei Dostojewski gesehen und das hat mir so gut gefallen. Und das fand ich natürlich toll, weil ich da gesehen habe, da ist ein verwandter Geist, der auch gerne zu den Klassikern zurückkehrt. Und was mich an Turgenev immer total beeindruckt hat, ist, wie der mit so ganz wenigen Worten Personen beschreiben kann. Und das macht er irgendwie auch auf so eine sehr warmherzige, aber auch immer ein bisschen ironische Weise. Und da habe ich natürlich schon auch versucht, das ab und zu so zu machen, bei, jetzt nicht bei den Protagonisten, aber bei so Randfiguren. Ob mir das gelungen ist, wer weiß. Aber mir gefällt irgendwie dieser Blick aufs Leben.
Ja, das ist vielleicht auch ein Thema, aber gerade eben dieses Spannungsfeld auch von Ironie, Komik, aber auch gleich großem, tiefen Ernst ist ja auch etwas, was ich in Ihren Romanen immer wiederfinden kann.
Ja, ich habe jetzt auch so ein bisschen drüber nachgedacht, warum diese russischen klassischen Erzähler, warum die das so gut können und warum die aber auch diese ganz großen Themen nicht scheuen. Und irgendwie ist es ja auch logisch. Ich meine, die leben ja auch in einer Zeit, in der sie wahnsinnig viel Elend sehen. Ich meine, die sind natürlich selbst alle Adlige oder zumindest Zugehörige der höheren Klassen. Aber letztlich sind das alles Adlige. Zwar nicht alle aus dem Hochadel, aber schon Leute, denen es ein bisschen besser geht. Aber trotzdem nehmen die Welt um sich wahr. Und das ist keine Verklärung irgendwie der fröhlichen Bauern und keine Abwehr. Die wissen ja letztlich auch, dass sie zu diesem Elend beitragen, einfach aufgrund ihrer Existenz. Und natürlich ist das irgendwie eine Zeit, in der die Leute viel früher sterben, in der es viel mehr Krankheiten gibt, in der ständig irgendwelche Kriege sind. Und das Ganze ist ja auch so ganz stark vom Militär beherrscht. Also auch hier in dem Buch gibt es ja auch so einen Husaren. Also das ist alles, irgendwie diese ganz großen Themen sind natürlich näher an der Lebensrealität. Realität und die werden aber auch weniger verdrängt, als das heute der Fall ist. Und das gefällt mir einfach. Mir gefällt immer das ganz große Existenzielle, dass man aber halt dann mit Humor und Ironie so ein bisschen erträglicher macht.
Zumindest bei Turgenev. Über ihn sprechen wir mit Dana von Sofrin in der Zeit des völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Menschen aus dem angegriffenen Land der Ukraine, nicht nur Schriftstellerinnen und Schriftsteller, äußern sich ja vielfach kritisch und auch ablehnend mit Blick auf die großen russischen Erzähler. Vor allem, so mein Eindruck, geht es da um Puschkin und um Dostojewski. Wie erleben Sie, wie ich, auch aus der Ferne diese Gedanken? Verstehen Sie solche Gefühle?
Ich verstehe die Affekte auf jeden Fall. Ich glaube aber trotzdem, dass das nicht viel bringt. Das bringt weder etwas, heutige moralische Maßstäbe an Personen, die in einer anderen Zeit gelebt haben, anzulegen. Und ich glaube, es bringt auch nichts, das Publikum zu entmündigen. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, ich habe jetzt eben gerade Turgenev gelesen und Tolstoi. Ich habe das natürlich dann auch darauf gescannt und dachte, ah ja, sind da irgendwelche komischen Großmachtsfantasien drin? Ja, die sind da schon drinnen. Aber ich meine, so blöd ist das Publikum jetzt auch nicht, dass das Anna Karenina liest und danach zum Putin-Supporter wird. Also ich glaube, so einfach ist das nicht. Und ich glaube, man ist als Leserin natürlich schon in der Lage, sowas zu reflektieren. Deswegen hätte ich da jetzt keine Hemmungen, weiter russische Klassiker zu lesen.
Wir beide betrachten das aus der Ferne, nicht aus der unmittelbaren Perspektive der Menschen, die angegriffen werden, bombardiert werden, mit Gewalt konfrontiert sind, mit so viel Leid. Aber es ist schon auch eine sensible Frage, mit der wir auch irgendwie umgehen müssen, oder?
Bestimmt. Ich meine, diese Fragen gab es ja in der Literatur jetzt auch in anderen Bereichen. Ich meine, ich muss auch sagen, ich habe immer total gerne zum Beispiel Céline gelesen, der einfach ein großer Antisemit und ein großer Kolonialist ist. Bei ihm kann man, glaube ich, Werk und Person auch gar nicht mehr so gut trennen. Ich hatte aber eben auch das Gefühl, so, man kann sowas kritisch lesen und das verseucht einen nicht unbedingt. Ich meine, wie gesagt, ja, da haben Sie natürlich recht, wenn Sie sagen, für die Leute, die in der Ukraine unter diesem Krieg leiden müssen, ist das natürlich was anderes. Da verstehe ich das natürlich schon, wenn man dann solche Gefühle hat und sich erstmal nicht damit beschäftigen möchte, abgesehen davon. Wenn wir ehrlich sind, die Klassiker liest doch eigentlich eh kein Mensch mehr.
Wir lesen sie im Podcast Buchgefühl, Reden und Lesen im Gespräch heute mit der Münchner Schriftstellerin Dana von Sofrin über Iwan Turgenev. Wir stellen hier einen Auszug aus seiner Novelle Erste Liebe vor oder auch ein Roman. Eine Geschichte über Gefühle und Verwirrungen. Wladimir erinnert sich an die Jugend und an die Nachbarn, die damals im Gutshaus auf dem Land eingezogen sind. Mutter und Tochter, Angehörige einer verarmten Adelsfamilie. In die Tochter, in Sinaida, verliebte sich Wladimir damals Hals über Kopf und muss erkennen, er ist einer von mehreren Herzbuben. Noch einmal zu diesem Text gefragt. Dieser große Schmerz wird aber auch immer mit einer ungeheuren Leichtigkeit betrachtet, oder?
Ja, das ist das Schöne daran. Also die Geschichte wird eben, ich vermute mal so 30, 40 Jahre später erzählt. Da ist ein Kreis von Herren, die in einem gewissen Alter sind und sich eben vornehmen, ihre ersten Liebesgeschichten zu erzählen. Und die anderen blocken ab und sagen, ja, bei mir ist das gar nicht so interessant. Ich habe die Frau geheiratet und wir sind immer noch ein glückliches Ehepaar. Und er sagt dann so, nein, bei mir ist das ein bisschen komplizierter. Ich schreibe euch das jetzt mal auf. Und natürlich erinnert er sich dann mit so einer Wehmut daran. Aber auch, er kann das natürlich irgendwie auch rückblicken. Als das erkennen, was es ist, irgendwie so ein sehr normales Gefühl und dieses große Drama, das man in der Jugend spürt, diese großen Gefühle, die vermisst er ja auf eine Weise sogar und sagt, oh, das ist aber wirklich schade. In der Jugend konnte ich das noch spüren und heute spüre ich es eben nicht mehr. Und das ist ja irgendwie ein bisschen schade, weil das ja oft die Essenz des Erwachsenwerdens ist oder dass man aus irgendwelchen Gründen diese ganzen großen und kleinen Dramen hinter sich lässt und ein funktionierender Erwachsener wird, was aber eben nicht nur toll ist, sondern irgendwie auf eine Weise auch schade.
Dana von Sofrin, Schriftstellerin aus München, im Gespräch über Iwan Turgenev und seine Novelle Erste Liebe, die Geschichte einer unglücklichen Liebe. Wladimir ist 16 und verbringt den Sommer mit seinen Eltern auf dem Land. Eines Tages bekommen sie neue Nachbarn. Eine Fürstin zieht mit ihrer Tochter in einen Seitenflügel des Landguts. In einer historischen Aufnahme aus dem BR-Archiv hat Ernst Schlott, eine der bekannten Stimmen des Radios in den 50er und 60er Jahren, aus Iwan Turgenevs Novelle Erste Liebe gelesen. Hier der Auftakt der eigentlichen Geschichte.
die folgenreiche Begegnung von Wladimir und Sinaida.
Unsere Villa bestand aus einem hölzernen Herrschaftshaus mit vorspringendem Säulengang und zwei niedrigen Seitengebäuden. Im linken befand sich eine winzige Fabrik, in der billige Tapeten angefertigt wurden. Das rechte stand leer und war zu vermieten. Eines Tages wurden die Fensterläden dieses Hauses geöffnet. Es zeigten sich Frauengesichter. Irgendeine Familie war dort eingezogen. Ich erinnere mich, dass meine Mutter sich am selben Tag während des Mittagessens beim Hausmeister nach unseren neuen Nachbarn erkundigte. Und als sie den Namen der Fürstin Sasjekin hörte, sagte sie mit einer gewissen Achtung, »Ah, eine Fürstin«, fügte aber dann hinzu, »sie muss wohl recht arm sein.« »In drei Droschken sind sie gekommen«, bemerkte der Hausmeister, indem er ehrerbietig die Schüssel reichte. »Eine eigene Equipage haben sie nicht. Und die Möbel sind sehr einfach.« »Ja«, meinte die Mutter, »aber es ist immerhin doch besser.« Der Vater sah sie kalt an. Sie verstummte. In der Tat, die Fürstin Sasjekin konnte keine reiche Frau sein. Das von ihr bezogene Häuschen war so alt und klein und niedrig, dass auch nur einigermaßen vermögende Leute sich dort nicht eingemietet hätten. Übrigens ließ ich dies alles an meinen Ohren vorbeigehen. Der fürstliche Titel machte keinen großen Eindruck auf mich. Ich hatte vor kurzem Schillers Räuber gelesen. Ich hatte die Gewohnheit, jeden Abend mit der Flinte in unserem Garten umherzustreifen und den Krähen nachzustellen. Diese vorsichtigen, raubgierigen und schlauen Vögel waren mir schon lange verhasst. Auch an jenem Tag begab ich mich in den Garten, und nachdem ich alle Alleen vergeblich durchwandert hatte, näherte ich mich zufällig dem niedrigen Zaun, der unseren Besitz vom schmalen Gartenstreifen trennte und zum rechten Nebenhaus gehörte. Ich ging mit gesenktem Kopf. Plötzlich hörte ich Stimmen. Ich blickte über den Zaun und blieb wie versteinert stehen. Ein merkwürdiges Schauspiel bot sich mir. Ein paar Schritte vor mir, auf dem Rasen zwischen den grünen Himbeersträuchen, stand ein hohes, schlankes Mädchen in einem gestreiften rosa Kleid und mit einem weißen Tuch um den Kopf. Um sie herum drängten sich vier junge Leute. Und sie klopfte ihnen der Reihe nach mit jenen kleinen grauen Blümchen auf die Stirn, deren Namen ich nicht weiß, die aber den Kindern gut bekannt sind. Diese Blumen bilden kleine Säckchen und platzen mit einem Knall, wenn man sie gegen etwas Hartes schlägt. Die jungen Leute hielten ihre Stirn so bereitwillig hin, und in den Bewegungen des jungen Mädchens, ich sah sie von der Seite, war etwas so Bezauberndes, Gebieterisches, Liebkosendes, Neckendes und Anziehendes, dass ich vor Verwunderung und Vergnügen fast aufgeschrien und alles in der Welt gegeben hätte, wenn auch meine Stirn von diesen reizenden Fingern geschlagen worden wäre. Die Flinte glitt ins Gras. Ich vergaß alles. Mein Blick verschlang die schlanke Gestalt, den Hals, die schönen Hände, die leicht gelösten blonden Haare unter dem weißen Tuch und das halbgeschlossene kluge Auge, die Wimpern und die zarte Wange. »Junger Mann!« »Hey, junger Mann«, ertönte plötzlich eine Stimme neben mir, »ist es denn erlaubt, in dieser Weise fremde junge Damen zu betrachten?« Ich fuhr zusammen und erstarrte. Neben mir hinter dem Zaun stand ein Mann mit kurz geschnittenem schwarzen Haar und sah mich ironisch an. In diesem Augenblick wandte sich auch das Mädchen zu mir um. Ich erblickte große graue Augen in einem belebten Gesicht. Und dieses ganze Gesicht erzitterte plötzlich, brach in Lachen aus. Die weißen Zähne funkelten, die Brauen zogen sich etwas komisch in die Höhe. Ich wurde feuerrot, ergriff die Flinte und lief von einem hellen, aber nicht boshaften Gelächter verfolgt in mein Zimmer, warf mich aufs Bett und bedeckte das Gesicht mit den Händen. Das Herz sprang nur so in mir. Ich schämte mich sehr, war aber dennoch froh. Ich empfand eine nie gekannte Erregung. Nachdem ich mich erholt hatte, bürstete und säuberte ich mich und ging hinunter zum Tee. Das Bild des jungen Mädchens schwebte vor mir. Mein Herz hörte auf zu springen, zog sich aber mit einem merkwürdig angenehmen Gefühl zusammen. »Was ist mit dir?« fragte mich plötzlich mein Vater. »Hast du eine Krähe geschossen?« Ich wollte ihm schon alles erzählen, hielt aber an mich und lächelte nur vor mich hin. Als ich schlafen ging, drehte ich mich, ich weiß selbst nicht warum, dreimal auf einem Bein herum, pomadisierte mich, legte mich hin und schlief die ganze Nacht wie ein Toter. »Wie soll ich mit Ihnen bekannt werden?« war mein erster Gedanke, als ich am Morgen erwachte. Aber während ich mich aufregte und verschiedene Pläne schmiedete, hatte das Schicksal schon für mich gesorgt. In meiner Abwesenheit hatte meine Mutter von ihrer neuen Nachbarin einen auf grauem Papier geschriebenen Brief erhalten. In diesem Brief, der unorthografisch und in unbeholfener Schrift abgefasst war, bat die Fürstin meine Mutter um ihren Schutz. Meine Mutter war, nach den Worten der Fürstin, mit einflussreichen Personen bekannt, von denen ihr Schicksal und das Schicksal ihrer Kinder abhänge, da sie in sehr wichtige Prozesse verwickelt sei. »Ich wende mich an Sie«, schrieb sie, »als adlige Dame an eine adlige Dame. Auch ist es mir angenehm, diese Gelegenheit zu benutzen.« Am Schluss bat sie meine Mutter um die Erlaubnis, bei ihr zu erscheinen. Ich fand meine Mutter in schlechter Stimmung vor. Der Vater war nicht zu Hause, und so konnte sie sich mit niemand beraten. Einer adligen Dame und dazu einer Fürstin nicht zu antworten, war unmöglich. Wie sie aber antworten sollte, darüber zerbrach sich Mama den Kopf. Auf Französisch zu schreiben, schien ihr nicht ganz angebracht. In der russischen Orthographie war aber meine Mutter selbst nicht sehr stark, und bloßstellen wollte sie sich nicht. Sie befahl mir sofort, zur Fürstin hinüberzugehen und ihr mündlich zu erklären, dass meine Mutter stets bereit sei, ihre Durchlaucht, soweit es in ihren Kräften stünde, einen Dienst zu erweisen, und sie bäte, gegen 1 Uhr zum Tee zu ihr zu kommen. Die unerwartet schnelle Erfüllung meiner geheimen Wünsche erfreute und erschreckte mich zugleich. Ich ließ mir aber meine Verwirrung nicht anmerken und ging in mein Zimmer, um eine neue Halsbinde und meinen besten Rock anzuziehen. Im engen und unordentlichen Vorzimmer des Nebenhauses, das ich unwillkürlich am ganzen Körper zitternd betrat, empfing mich ein alter grauer Diener mit kupferfarbigem Gesicht, kleinen mürrischen Schweinsaugen und so tiefen Runzeln auf der Stirn und an den Schläfen, wie ich solche noch nie in meinem Leben gesehen hatte. Er hielt einen Teller mit einem abgenagten Heringsrücken und fragte, indem er mit einem Fuß die Tür zum Nebenzimmer schloss, kurz angebunden, »Was wollen Sie?« »Ist die Fürstin Sasjekin zu Hause?« fragte ich. »Bonifaz«, schrie hinter der Tür eine zittrige Frauenstimme. »Was? Ist jemand gekommen?« ließ sich die Stimme wieder hören. »Der junge Herr von nebenan. Nun, ich lasse bitten.« Ich trat in den sogenannten Salon und befand mich in einem kleinen und nicht ganz sauberen Zimmer mit dürftigen, gleichsam schnell zusammengestellten Möbeln. Am Fenster in einem Sessel mit abgebrochener Lehne saß eine unschöne Frau von etwa 50 Jahren, ohne Kopfputz, in einem grünen alten Kleid und mit einem bunten Tuch aus Kamelgarn um den Hals. Ihre kleinen schwarzen Augen bohrten sich in mich hinein. Ich ging auf sie zu und verbeugte mich. »Habe ich die Ehre, mit der Fürstin Sasjekin zu sprechen?« »Ich bin die Fürstin Sasjekin, und Sie sind wohl der Sohn des Herrn W.« »Ganz recht. Ich komme im Auftrag meiner Mutter zu Ihnen. Bitte setzen Sie sich. Bonifaz, wo sind meine Schlüssel? Hast du sie nicht gesehen?« Ich teilte der Fürstin Sasjekin die Antwort meiner Mutter auf ihren Brief mit. Sie hörte mich an, indem sie mit ihren dicken roten Fingern auf dem Fensterbrett trommelte. Und als ich zu Ende war, sah sie mich noch einmal scharf an. »Sehr schön. Ich werde unbedingt kommen«, sagte sie endlich. »Bitte machen Sie keine Umstände. Bei mir ist alles einfach.« »Zu einfach«, dachte ich, mit unwillkürlichem Widerwillen ihre missgestaltete Figur betrachtend. In diesem Augenblick wurde die andere Tür des Salons geöffnet, und auf der Schwelle erschien das Mädchen, das ich am Abend zuvor im Garten gesehen hatte. Sie hob die Hand, und über ihr Gesicht zuckte ein spöttisches Lächeln. »Das ist meine Tochter«, sagte die Fürstin mit dem Ellbogen auf das Mädchen deutend. »Sinotschka, das ist der Sohn unseres Nachbarn, des Herrn W. Wie ist Ihr Vorname, wenn ich fragen darf?« »Wladimir, antwortete ich vor Erregung stotternd, indem ich aufstand. Und Ihr Vatersname? Petrovic. Ja, ich kannte einen Polizeimeister, der auch Wladimir Petrovic hieß. Bonifaz, such nicht die Schlüssel, ich habe sie hier in der Tasche. Das junge Mädchen sah noch immer mit demselben Lächeln auf mich, die Augen leicht zusammengezogen und das Köpfchen ein wenig zur Seite geneigt. »Ich habe Monsieur Voldemar schon gesehen«, begann sie. Der silberne Klang ihrer Stimme durchzuckte mich mit einem süßen Schauer. »Sie erlauben doch, dass ich Sie so nenne?« »Bitte sehr«, stotterte ich. »Wo denn?« fragte die Fürstin. Die Tochter antwortete nicht. »Sind Sie jetzt beschäftigt?« fragte sie, ohne den Blick von mir zu wenden. »Nicht ein bisschen. Wollen Sie mir helfen, Wolle abzuwickeln? Kommen Sie hierher, zu mir.« Sie nickte mir mit dem Kopf zu und ging hinaus. Ich folgte ihr. In dem Zimmer, das wir betraten, waren die Möbel ein wenig besser und mit größerem Geschmack zusammengestellt. Übrigens konnte ich in diesem Augenblick fast nichts wahrnehmen. Ich bewegte mich wie im Traum und empfand in meinem ganzen Körper ein bis zur Torheit gesteigertes Wohlbefinden. Die junge Fürstin setzte sich, holte ein Bündel roter Wolle hervor, wies mich auf den Stuhl ihr gegenüber, löste sorgfältig das Bündel und legte es mir auf die Hände. Dies alles tat sie schweigend, mit einer gewissen lustigen Feierlichkeit und mit demselben hellen, schelmischen Lächeln auf den kaum geöffneten Lippen. Sie begann, die Wolle auf einer zusammengebogenen Karte aufzuwickeln und strahlte mich plötzlich mit einem klaren, schnellen Blick an, so dass ich unwillkürlich die Augen senkte. »Was dachten Sie gestern Abend von mir, Monsieur Voldemar?« fragte sie nach kurzem Schweigen. »Sie haben mich sicher verurteilt.« »Ich, Fürstin, ich dachte nichts. Wie könnte ich?« antwortete ich verwirrt. »Hören Sie«, entgegnete sie, »Sie kennen mich noch nicht. Ich bin sehr sonderbar. Ich will, dass man mir immer die Wahrheit sagt. Sie sind, wie ich hörte, 16 Jahre alt, und ich bin 21. Und deshalb müssen Sie mir immer die Wahrheit sagen. Und mir gehorchen«, fügte sie hinzu. »Sehen Sie mich an.« »Warum sehen Sie mich nicht an?« Ich wurde noch verwirrter, richtete aber die Augen auf sie. Sie lächelte, aber nicht so wie vorher, sondern anders, zustimmend. »Sehen Sie mich an«, wiederholte sie, die Stimme freundlich dämpfend. »Es ist mir nicht unangenehm. Ihr Gesicht gefällt mir. Ich fühle, wir können Freunde werden.« »Gefalle ich Ihnen auch?« fügte sie schelmisch hinzu. »Fürstin«, begann ich, »erstens nennen Sie mich Sinaida Alexandrowna. Und zweitens, was ist das für eine Angewohnheit, bei jungen Leuten nicht gerade herauszusagen, was sie fühlen? Das mögen die Erwachsenen tun. Ich gefalle Ihnen doch.« Obgleich es mir sehr angenehm war, dass sie so offenherzig mit mir sprach, fühlte ich mich doch ein wenig beleidigt. Ich wollte ihr zeigen, dass sie keinen Knaben vor sich hatte, nahm eine möglichst unbefangene, ernste Miene an und sagte, »Natürlich gefallen Sie mir sehr, Sinaida Alexandrowna, das will ich nicht leugnen.« Sie schüttelte nachdrücklich den Kopf. »Haben Sie einen Hauslehrer?« fragte sie plötzlich. »Nein, ich habe schon lange keinen Hauslehrer mehr.« Ich log. Es war noch kein Monat vergangen, seitdem ich mich von meinem Franzosen getrennt hatte. »Oh, ja, ich sehe, Sie sind ja schon erwachsen.« Sie klopfte mir leicht auf die Finger. »Halten Sie die Hände gerade.« Und sie begann, eifrig den Knäuel aufzuwickeln. Ich nutzte es aus, dass sie nicht aufblickte, und machte mich daran, sie zu betrachten. Zuerst verstohlen, dann immer kühner. Ihr Gesicht erschien mir noch reizender als am Abend vorher. Alles an ihm war so fein, so klug und lieblich. Sie saß mit dem Rücken zum Fenster, das mit einem weißen Vorhang verhängt war. Die Sonnenstrahlen, die durch den Vorhang drangen, übergossen mit weichem Licht ihre lockigen goldenen Haare, ihren unschuldigen Hals, ihre schmalen Schultern, ihre zarte, ruhige Brust. Ich betrachtete sie, und wie teuer und nah wurde sie mir. Mir war, als kennte ich sie schon längst und als hätte ich vor ihr nichts gekannt und erlebt. Sie hatte ein dunkles, schon abgetragenes Kleid und eine Schürze an. Wie gern hätte ich jede Falte dieses Kleides und dieser Schürze liebkost. Die Spitzen ihrer Stiefelchen sahen unter ihrem Kleid hervor. Ich hätte diese Stiefelchen am liebsten in göttlicher Verehrung angebetet. Da sitze ich nun vor ihr, dachte ich. Ich habe sie kennengelernt. Mein Gott, welches Glück! Ich wäre fast vor Entzücken vom Stuhl aufgesprungen, baumelte aber nur ein wenig mit den Beinen wie ein Kind, das nascht. Ihre Lider hoben sich langsam, und wieder strahlten mich ihre hellen Augen freundlich an. »Wie sie mich anstarren«, sagte sie langsam und drohte mir mit dem Finger. Ich errötete. »Sie begreift alles, sie sieht alles«, fuhr es mir durch den Kopf. »Und wie sollte sie auch nicht alles begreifen und sehen?« Plötzlich klopfte etwas im Nebenzimmer. Ein Säbel klirrte. »Sina«, rief die Fürstin im Salon, »Bjelovsorov hat dir ein Kätzchen gebracht.« »Ein Kätzchen«, schrie Sinaida, sprang jäh vom Stuhl auf, warf mir den Knäuel auf die Knie und lief hinaus. Ich legte das Bündel Wolle und den Knäuel auf das Fensterbrett, trat in den Salon und blieb verwundert stehen. Mitten im Zimmer lag die Pfötchen auseinandergespreizt, ein gestreiftes Kätzchen. Sinaida kniete vor ihm und hob vorsichtig sein Schnäuzchen. Neben der Fürstin stand, fast die ganze Wand zwischen den Fenstern verdeckend, ein blonder, krausköpfiger Husar mit rotem Gesicht und Glotzaugen. »Wie komisch es ist«, rief Sinaida immer wieder, »und seine Augen sind nicht grau, sondern grün. Und was für große Ohren! Ich danke Ihnen, Viktor Jegoritsch, Sie sind sehr nett.« Der Husar, in dem ich einen von den jungen Leuten von gestern Abend wiedererkannte, lächelte und verbeugte sich, wobei er die Sporen aneinander schlug und mit dem Säbel klirrte. »Sie geruhten gestern Abend zu sagen, Sie hätten gern ein gestreiftes Kätzchen mit großen Ohren. Da habe ich es geholt. Ihr Wunsch ist mir Befehl.« Und er verbeugte sich wieder. Das Kätzchen miaute leise und begann den Fußboden zu beschnuppern. »Es ist hungrig«, rief Sinaida. »Bonifaz, Sonja, bringt Milch.« Das Stubenmädchen, in einem alten gelben Kleid mit ausgeblichenem Tüchlein um den Hals, trat mit einer kleinen Schüssel Milch ins Zimmer und setzte es vor das Kätzchen. Das Kätzchen zuckte zusammen, blinzelte mit den Augen und begann zu lecken. »Was für ein rosiges Zünkchen es hat«, bemerkte Sinaida, indem sie den Kopf fast bis zum Fußboden neigte und ihm von der Seite dicht unter die Nase schaute. Das Kätzchen hatte sich gesättigt und begann zu schnurren, indem es sich geziert mit den Pfötchen putzte. Sinaida erhob sich, wandte sich zum Stubenmädchen und sagte gleichgültig, »Bring es fort.« »Für das Kätzchen das Händchen«, sagte der Husar schmunzelnd und reckte seinen mächtigen, in die neue Uniform gepressten Leib. »Beide«, erwiderte Sinaida und streckte ihm ihre Hände entgegen. Während er sie küsste, sah sie mich über die Schulter an. Ich stand regungslos auf demselben Fleck und wusste nicht, ob ich lachen, irgendetwas sagen oder einfach schweigen sollte. Plötzlich erblickte ich durch die geöffnete Tür des Vorzimmers unseren Diener Fjodor. Er gab mir ein Zeichen. Ganz mechanisch trat ich zu ihm hinaus. »Mama schickt mich nach Ihnen«, sagte er flüsternd. »Sie ist erzürnt, dass Sie nicht mit der Antwort zurückkommen.« »Bin ich denn schon lange hier?« »Über eine Stunde.« »Über eine Stunde«, wiederholte ich unwillkürlich, kehrte in den Salon zurück und begann mich zu verabschieden.
Iwan Turgenev, »Erste Liebe«. Ernst Schlott las aus der Novelle, übersetzt von Siegfried von Fegesack und in der Regie von Robert Michal. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks von 1968. Der Podcast Buchgefühl, Reden und Lesen, heute mit einem Klassiker der russischen Literatur. Die Schriftstellerin Dana von Suffrin hat sich diesen Text von Iwan Turgenew gewünscht. Ihr Roman, nochmal von vorne, bei Kiepenheuer und Witsch erschienen, ist für den Deutschen Buchpreis nominiert. Zudem erschien gerade von ihr herausgegeben ein Sammelband mit jüdischen Erzählungen der Gegenwart, darunter von Dana Vohwinkel und Eva Menasse, aber auch von der aus Russland stammenden Schriftstellerin Lyudmila Ulitskaya, die als Kritikerin der Politik ihres Landes seit 2,5 Jahren im Exil in Deutschland lebt. Der Band Wir schon wieder, 16 jüdische Erzählungen, ist bei Rowohlt erschienen. Danke fürs Zuhören, sagt Nils Beindker.